Werbung.
From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through GEICO, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Werbung Ende.
Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Die Besucherin. Niemand lassen die Damen ein. Nur sie. Von Irene. Guadalupe González hatte sich behaglich eingerichtet an ihrem Lebensabend. In der vornehmen Colonia San Pedro de los Pinos im Süden von Mexiko-Stadt bewohnt die 82-Jährige ein schmuckes Einfamilienhaus, nur ein paar Schritte vom Park Miraflores mit seinen üppigen Pinien. Mit den Jahren ist Señora González argwöhnisch geworden. Klingelt es an der Pforte, späht sie stets erst aus dem Fenster. Grundsätzlich lässt sie niemanden ins Haus. Keine Freunde, nicht einmal die Verwandtschaft und erst recht keine Fremden. Immer donnerstags, wenn das Dienstmädchen seinen freien Tag hat, speist Señora González bei der Witwe Ernestina de Romero. Auch am 9. Oktober 2003 verabreden sich die beiden Damen per Telefon. Wie immer schickt de Romero ihren Fahrer zu Señora González. Um kurz vor eins parkt der Chauffeur in der schmalen Einbahnstraße und klingelt an dem weiß getünchten Haus mit den Fenstersimsen aus geschliffenem Sandstein. Niemand öffnet. Per Telefon bittet der Fahrer seine Chefin um Anweisungen. Er soll zurückkommen. Wenige Stunden später wird Guadalupe González neben dem Tisch in ihrem Esszimmer gefunden. Beigefarbene Bluse, marineblaue Hose, am Handgelenk eine Uhr der Schweizer Luxusmanufaktur Omega. Jemand hat die alte Dame brutal zusammengeschlagen. Die Tote hat Prellungen an Kinn, Hinterkopf, Rücken und Oberschenkeln. Eine tiefe Furche zieht sich um ihren Hals. Offenbar hat der Täter ein Seil oder derartiges benutzt und es zugezogen, bis die Signora tot war. Ihr Gesicht und die Finger sind blau angelaufen. Bevor er ging, hat der Mörder ein grünes Tischtuch über den Kopf seines Opfers gelegt. Patricia Payan hat sich den Fall geschnappt. Die meisten ihrer Kollegen bei der Staatsanwaltschaft im Hauptstadtbezirk Benito Juárez scheuen Mordfälle. Zu aufwendig, zu deprimierend. Der jungen Ermittlerin hingegen sind Kleinverbrechen zu schnöde, also hat sie getauscht. Einen Mord gegen zwei Raubüberfälle und drei Betrugssachen. Win-win. Guadalupe González ist jetzt ihr Fall. Zwei Tage nach dem Mord besichtigt Payan den Tatort. Die Tochter der Verstorbenen zeigt ihr das durchwühlte Schlafzimmer, die offenen Schmuckkästchen auf dem Boden. Die Türschlösser sind unbeschädigt. Die misstrauische Dame hat ihren Mörder selbst ins Haus gelassen. Das Weißgold und die kostbare Omega-Uhr hat der Täter nicht angetastet. Nur Gelbgold und Bargeld fehlen. Und, das kommt Payan gleich seltsam vor, die Strumpfhosen von Señora González. Der Fall erinnert die Ermittlerin an einen anderen Mord. Seit einem Monat ermittelt sie in der Sache. Alicia Cota Ducoin, 80 Jahre, alleinstehend, gehobene Wohngegend, erdrosselt mit der Kordel ihrer Handtasche, Schlösser unbeschädigt. Auch ihr Gesicht blutig geschlagen. Auch bei ihr wurden nur Schmuck und Bargeld entwendet. Aktien, Silberbesteck und die kostbaren Porzellanfiguren hatte der Mörder verschmäht. Der Hergang deutet auf einen kräftigen Täter hin. Payan hat das Umfeld befragt, die Freundin der Toten im Altersheim besucht. Bislang keine heiße Spur. Die gibt es aber jetzt, im Fall Guadalupe González. Das Dienstmädchen berichtet von einem eigentümlichen Besuch einen Tag vor dem Mord. Eine Frau sei da bei ihnen vorstellig geworden, gekleidet wie eine Krankenschwester, ungewöhnlich groß und breitschultrig wie ein Mann. Die Frau habe den Antrag für die Sivale-Karte dabei gehabt, mit der Senioren kostenlos Lebensmittel in Supermärkten bekommen. Die Besucherin sei hereingelassen worden. Man habe ihr sogar Kaffee serviert. Ob das Dienstmädchen jeden Tag im Haus sei, habe sich die Frau noch erkundigt. Dann habe sie sich verabschiedet und angekündigt, am nächsten Tag wiederzukommen. Ein Phantombild wird angefertigt. Es zeigt eine Person mit kurzen blondierten Locken, hohen markanten Wangenknochen und einem auffällig breiten, maskulinen Kinn. Irgendetwas sagt Patricia Payan, dass bald weitere Opfer auftauchen werden. 40 Kilometer östlich von den Wohnvierteln der Innenstadt, dort wo die Metropolregion ausfranst und in endlose Maisfelder übergeht, liegt die Wohnsiedlung Los Alamos. In schnurgeraden Linien drängen sich hier Reihenhäuser aneinander, Wohnwürfel an Wohnwürfel. Wer Patricia Payan dort im Frühjahr 2023 besuchen will, muss sich den Weg durch eine Garagenwerkstatt bahnen, in der die Ermittlerin manchmal an ihrem VW-Käfer herumschraubt. Dann gelangt man in ein verwinkeltes Haus, in das kaum Licht fällt. Unter der niedrigen Decke hängen schmiedeeiserne Kerzenhalter neben buddhistischen Wandbildern. Unter die Wendeltreppe zwängt sich ein Heimtrainer. Payan lebt hier allein, Schlafzimmer, Küche und ein winziges Bad, das zu betreten akrobatische Fähigkeiten erfordert. Sie hat sich zurechtgemacht für das Gespräch, das graumelierte Haar zu einer Tolle geföhnt, eine drahtige, etwas wortkarge Frau, in die erst Leben fährt, wenn sie von ihren Fällen spricht. 56 Jahre ist Patricia Payan alt. Sie hat Giftmischer geschnappt und Serienvergewaltiger zur Strecke gebracht. Der berüchtigte Kannibale von Guerrero widmete ihr ein Gedicht, nachdem sie ihn gefasst hatte. Aber kein Fall hat ihre Laufbahn so geprägt wie die 2 Jahre währende Jagd auf El Mata Viajitas, den Oma-Mörder, wie ihn die Presse taufte. Sie stand damals am Anfang ihrer Karriere und hatte bereits einen Serientäter im Visier, noch dazu einen außergewöhnlich raffinierten. Davon war sie aufgrund der Brutalität der Morde und der Beschreibung der kantigen Krankenschwester bald überzeugt. Ein Mann, der sich als Frau verkleidet, das war unheimlich interessant. 2 Wochen nach dem Mord an Guadalupe González wird am 24. Oktober 2003 eine 78-Jährige tot aufgefunden. Die Frau war gerade dabei gewesen, sich das graue Haar zu färben, als der Mörder ihr Haus betreten hatte. Auch ihr Gesicht hatte er nach der Tat bedeckt, diesmal mit einem Pyjama. Vielleicht aus Reue? Vielleicht, weil er den Anblick der Toten nicht ertrug? Zuvor war er allerdings mit enormer Brutalität vorgegangen. Er hatte auf die Frau eingeprügelt, ihr Gesicht blutig geschlagen, bevor er ihr die Kordel ihres Brillenetuis um den Hals schlang und sie zuzog. Eine tiefe Einschnürspur zeugt davon. Wieder eine alleinstehende Seniorin. Wieder eine beschauliche Wohngegend, aber diesmal weit im Süden der Stadt, außerhalb von Patricia Payans Zuständigkeitsbereich. Sie bittet die Kollegen um Zugang, aber die Mauern, unser Jagdrevier. Payan muss sich mit dem begnügen, was sie aus der Presse erfährt. Nur 4 Tage später folgt der nächste Mord, diesmal in ihrem Dienstbereich. Payan steht in der Gerichtsmedizin, vor sich die Leiche einer 81-Jährigen. Abwehrspuren zeugen vom tödlichen Kampf, den sich die Frau mit ihrem Mörder lieferte. Auch ihr Gesicht ist mit Hämatomen übersät und blau-rot angelaufen. Die Seniorin wurde mit dem Gürtel ihres Bademantels erdrosselt. Payan und der Gerichtsmediziner kennen sich gut. Sie schätzt die Erfahrung des Arztes, eher den Eifer der jungen Ermittlerin. Jedes Mal, wenn es die Leiche einer älteren Frau zu obduzieren gibt, holt er Payan dazu. »Dieser Mord«, sagt der Arzt, »ähnele den Fällen der vergangenen Wochen. Die Verletzungen, Der Knoten, mit dem der Gürtel zugezogen wurde. Auch Bayan sieht ein Muster, gut situiert, allein lebend. Und wieder haben Zeugen vom Besuch einer Krankenschwester berichtet. Auffällig finden die beiden. 4 Leichen in weniger als 2 Monaten. Sie sind sicher. In Mexiko-Stadt ist ein Serienmörder aktiv. Payan meldet den Verdacht ihrer Vorgesetzten. Bernardo Batis wird informiert, Generalstaatsanwalt von Mexiko-Stadt, doch der winkt ab, ein Serienmörder. So etwas gab es in Mexiko noch nie, zumindest nicht offiziell. Sicher bildet sich das die junge Ermittlerin nur ein. Immerhin, Payan soll ab jetzt nur noch die Fälle der alten Damen bearbeiten, Serie hin oder her. Patricia Payan hat schon als Kind Kriminalromane verschlungen, Agatha Christie, Sherlock Holmes, Geschichten über Detektive, die versuchten, sich ein Bild vom unbekannten Bösen zu machen. Sie ging zur Polizei, landete gleich bei der Mordkommission. Nebenher absolvierte sie ein Jurastudium, später Aufbaustudien in Kriminologie, Medizin und Forensik. Sie heiratete, bekam 2 Töchter, ließ sich wieder scheiden. Auch als staatsanwaltliche Ermittlerin hält sie sich weiterhin über die neuesten Fortschritte in Kriminologie und Forensik auf dem Laufenden. Beim FBI, erfährt Payan, nutzen sie eine Technik namens Viktimologie, erstellen Opferprofile, die Rückschlüsse auf den Täter zulassen. Wie lebten die Opfer des Oma-Mörders, fragt sie sich. Was war ihr Umfeld? Wie sah ihr Tagesablauf aus? Sie vernimmt Angehörige und Nachbarn, spricht mit den Straßenfegern und Stromablesern, den Tortilla-Austrägern und den Angestellten der Wäschereien. Sie läuft die Straßen der Umgebung ab, will sehen, was der Mörder sah. Fast immer, findet sie heraus, lebten die Opfer allein und verließen die Wohnung nur für Einkäufe. Gut möglich, glaubt Payan, dass der Mörder die Frauen auf der Straße anspricht. Und immer wieder wurde eine kräftig gebaute Gesundheitshelferin am Tatort gesichtet. Die Gesundheitshelfer der mexikanischen Sozialbehörde sind Sozialarbeiter und Krankenpfleger in einem. Sie besuchen Hilfsbedürftige, messen Blutdruck und Puls, verteilen kostenlose Medikamente. In Mexiko-Stadt händigen sie neuerdings auch ein Plastikkärtchen aus. Mit der Sivale-Karte können sich Menschen über 70 jeden Monat für einen gewissen Betrag kostenlos in Supermärkten mit Lebensmitteln eindecken. In Bussen und U-Bahnen werben Plakate dafür, im Fernsehen laufen Werbespots. Demnächst, heißt es dort, besucht dich ein Gesundheitshelfer und bietet dir die Sivale-Karte an. Die Türen von Senioren öffnen sich in diesen Tagen schneller als sonst. Patricia Payan hat bald alle Gesundheitshelfer in den betroffenen Vierteln identifiziert. Auf keinen trifft die Täterbeschreibung zu. Der Mörder schlägt jetzt in immer kürzeren Abständen zu. Anfang November überwältigt er eine 86-jährige Frau. Er schlägt ihr das Gebiss aus dem Mund und erwürgt sie mit ihrer eigenen Strumpfhose, Opfer Nummer 5. Vielleicht, überlegt Payan, hat er ja früher schon einmal zugeschlagen. Bei der Kripo fordert sie die Akten aller Morde und Raubüberfälle der vergangenen 5 Jahre an, bei denen ältere Frauen die Opfer waren. Sie entdeckt 8 ungelöste Morde mit einem ähnlichen Tatmuster. Dann stößt sie auf einen Raubüberfall, der sie aufhorchen lässt. 1998. Bei einer älteren Dame wird eine Frau vorstellig, bietet ihre Dienste als Haushaltshilfe an. In der Wohnung schlägt die Frau zu, wirkt die Senioren mit einem Telefonkabel bis zur Bewusstlosigkeit. Als die Dame wieder zu sich kommt, ist ihre Wohnung auf den Kopf gestellt. Sie schleppt sich zur Haustür und sieht die Frau in einen blauen Plymouth Valiant steigen. Ein Mann sitzt am Steuer. Das Auto braust davon. Patricia Payan betrachtet die Phantombilder, die damals von Fahrer und Täterin erstellt wurden. Die Haare der Frau sind länger, aber sie ähnelt den Beschreibungen der Mordserie. Groß, maskuline, harte Gesichtszüge. Payan vermutet, dass es noch mehr solcher Fälle gibt. Nicht alle Opfer melden sich bei der Polizei, gerade in Mexiko. Beim Melderegister besorgt sie sich die Adressen aller allein lebenden Seniorinnen im südlichen Stadtbezirk. Dann macht sie sich an die Arbeit. In ihrem Reihenhaus holt Payan einen Stapel Ordner aus dem Wohnzimmerschrank und breitet alles auf ihrem Esstisch aus. Die Ermittlungsakten von damals. Sie blättert, bis sie einen Stadtplan mit bunten Markierungen findet. Rot für die Tatorte, grün für die Wohnorte der Seniorinnen aus dem Melderegister. Payan hat sie alle besucht. Es gab unheimlich viele Raubüberfälle, bei denen die Opfer keine Anzeige erstattet hatten, erzählt Payan. Den meisten wurde ein Fausthieb von oben auf den Kopf versetzt. Payan führt eine Art Paukenschlag vor. Oder in den Bauch, mehrere Schläge. Zu Beginn der Serie hatte die gesuchte Person oft um Arbeit als Haushaltshilfe nachgesucht oder die Seniorinnen vor dem Supermarkt abgepasst, angeboten, ihre Tüten nach Hause zu tragen. Später trug sie einen weißen Kittel mit dem Logo der Sozialbehörde, bot die Sivale-Karte an. Da hatte sie dann eine Dokumentenmappe und ein Klemmbrett dabei, erinnert sich Payan. Der Modus operandi entwickelte sich. Immer wieder, so Payan, hätten Zeugen die außergewöhnlich großen Hände der Gesundheitshelferin beschrieben, schwer beringt und von hervorstehenden Adern durchzogen. Andere erinnerten sich an einen besonders breiten Rücken und ungewöhnlich große Füße. Payan schlägt den nächsten Ordner auf. Zeugenaussagen, Tatortskizzen, forensische Gutachten. Dann bleibt sie bei einem Phantombild hängen. Hier hab ich die gesuchte Person um 10 Minuten verpasst, sagt sie. 10 Minuten. Am 29. November 2003, einem Samstag, steht Patricia Payan vor dem Haus einer Zeugin. Einen Tag zuvor wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine ermordete Seniorin gefunden. Die 76-Jährige war gerade vom Einkaufen zurückgekommen. Der Kassenzettel vom Supermarkt lag noch auf dem Tisch, als man die Frau in sich zusammengesackt in ihrem Sessel fand, den Kopf mit einer Tischdecke bedeckt. Der Täter hatte sie mit einem Verlängerungskabel erdrosselt. Die Zeugin, selbst im Rentenalter, hatte angegeben, an jenem Tag Besuch von einer Gesundheitshelferin erhalten zu haben. Sie habe die Frau eingelassen. Man habe sich an den Tisch gesetzt. Die Frau habe sie dann gebeten, aufzustehen, und plötzlich habe sie hinter der Seniorin gestanden. Da sei der Untermieter zur Tür hereingekommen und die Gesundheitshelferin, eine auffallend kräftige Person, habe schnell das Haus verlassen. Die Zeugin sah noch, wie die Pflegerin auf der Straße das spätere Mordopfer ansprach. Payan will sie an diesem Tag erneut befragen. Hat zwei Kollegen dabei. Sie klingeln. Eine Hausangestellte öffnet die Tür, sagt, die Dame sei gerade einkaufen. Die Beamten gehen etwas essen. Als sie wiederkommen, öffnet die Dame persönlich. 10 Minuten zuvor, sagt sie, habe die Krankenschwester wieder bei ihr geklingelt. Payan und ihre Kollegen rennen auf die Straße, grasen das Viertel ab, aber die Krankenschwester ist wie vom Erdboden verschluckt. Mehrere Zeugen sind diesmal überzeugt. Bei dem Täter handele es sich um einen Mann, der sich als Frau verkleidet. Payan hat es schon länger vermutet. Das markante Kinn, die großen Hände, der breite Rücken. Offenbar bedeckt der Täter seine kantigen Gesichtszüge mit Schminke. Einige sagen, sein Haar habe wie eine Perücke gewirkt. Die Rohheit, mit der er seine Opfer überwältigt, deutet auf eine ausgesprochen kräftige, kampferprobte Person hin. Über 1,75 Meter soll der Mörder messen. So groß sind Frauen in Mexiko selten. Und dann ist da noch die Sache mit den Strumpfhosen. Bereits mehrfach hat der Täter neben Wertsachen auch Unterwäsche entwendet. Patricia Payan ist sich inzwischen sicher, der Mörder ist ein Transvestit, womöglich mit fetischistischen Neigungen. Noch bevor das Jahr zu Ende ist, erhält eine 70-Jährige Besuch von einer falschen Krankenschwester. Der Täter schlägt der alten Frau ins Gesicht, bevor er ihr eine Strumpfhose um den Hals wickelt und sie erdrosselt. Ihr Gesicht bedeckt er mit einem Pullover. Es ist der erste Fall im Norden der Stadt. Bei der Staatsanwaltschaft zweifelt jetzt keiner mehr an der Serienmörder-Theorie. Man geht mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit. Gesucht wird ein männlicher Mörder, der sich als Krankenschwester verkleidet. Im Januar 2004 muss Patricia Payan den Fall abgeben. Die Kollegen von der Mordkommission haben den prominenten Fall für sich beansprucht. Eine herbe Enttäuschung für Payan. Heimlich ermittelt sie weiter, sammelt Zeitungsartikel, markiert neue Mordfälle im Stadtplan, bleibt mit Angehörigen in Kontakt. Und wenn wieder die Leiche einer Seniorin auftaucht, gibt ihr der Gerichtsmediziner einen Wink. Dann steigt Payan ins Auto und inspiziert den Tatort. Im März 2004 vermeldet die Mordkommission eine Festnahme. Araceli Vázquez hatte in einem Krankenschwesterkostüm ältere Damen ausgeraubt. Auch ein Mord wird ihr angelastet. Sie war es nicht, sagt Payan heute. Fingerabdrücke vom Tatort des Mordes seien später auch bei anderen Fällen aufgetaucht, aber da saß sie bereits im Gefängnis. Araceli Vázquez verbüßt noch immer eine 40-jährige Haftstrafe wegen Mordes. Das gleiche mit Mario Tablas, fährt Payan fort. Tablas war bereits wegen des Mordes an seiner Schwiegermutter festgenommen worden, als man ihn auch als Verantwortlichen für die Oma-Serie ausmachte. Der war nicht mehr ganz richtig im Kopf vor lauter Drogen, sagt Payan. Dem haben sie auch 2 Morde angehängt. Die Serie reißt auch nach den Verhaftungen nicht ab. Im Sommer 2004 überschlagen sich die Zeitungen mit Meldungen über El Mataviejitas, den Oma-Mörder, drucken Karikaturen eines kranken Pflegers mit monsterhaften Zügen. Generalstaatsanwalt Bernardo Batis hat die Serienmördertheorie gegenüber der Presse immer hartnäckig dementiert, doch im September tritt er vor die Hauptstadtpresse und räumt ein, in der Stadt ist ein Serienkiller aktiv. Im April 2005, nach 1,5 Jahren erfolgloser Suche und 2 Dutzend toten Seniorinnen, wird Patricia Payan wieder auf den Fall angesetzt. Sie sitzt jetzt im Bunker, einem klobigen Betonquader, der einen ganzen Häuserblock im Stadtzentrum einnimmt. In der Neuropsychologischen Fakultät der UNAM-Universität lässt man ein psychologisches Profil erstellen. Bei dem Täter handle es sich um einen Mann mit homosexuellen Vorlieben, der in der Kindheit Opfer körperlicher Misshandlungen war. Er könnte eine Großmutter haben und Abneigung gegen diese weibliche Figur verspüren. Im Sommer 2005 spricht die ganze Stadt über den Oma-Mörder. Jeder weiß, dass der Täter am helllichten Tag agiert und seine Opfer in den eigenen 4 Wänden heimsucht. Mittlerweile schlägt er im ganzen Stadtgebiet zu. Im Oktober 2005 wird die Mordkommission um eine 17. Abteilung erweitert. Einziger Auftrag der Unidad 17, den Oma-Mörder zur Strecke bringen. Im ersten Stock des Bunkers wird nun mit Hochdruck ermittelt. Neben Patricia Payan, einem Fingerabdruckexperten, einem Informatiker und 5 weiteren Kriminalbeamten, gehört auch der Kriminalistikforscher Martin Baron Cruz zum Team. Martin Baron war Akademiker, erinnert sich Payan heute. Ich hingegen kam vom Feld. Das waren 2 sehr unterschiedliche Ansätze. Sie nimmt ihn mit zu den Tatorten. Gemeinsam wühlen sie sich durch die Akten, befragen Zeugen erneut. Ein riesiger Stadtplan wird in den Räumen der Unidad 17 aufgehängt. Martin Baron hat eine neue Ermittlungsmethode mit ins Team gebracht. Geoprofiling. Aus den Bewegungen des Mörders will er auf dessen wahrscheinlichen Wohnort schließen. Zufahrtsstraßen und Fluchtwege werden bestimmt, besonders gefährdete Zonen identifiziert. Ein Computerprogramm mit dem auch das FBI arbeitet, an die Gegebenheiten der mexikanischen Metropole angepasst. Bald sind sie sicher. Der Täter kommt aus dem Osten der Stadt. An wichtigen Verkehrsknotenpunkten werden Polizeikontrollen durchgeführt, Busse werden gestoppt und nach Personen durchsucht, die der Täterbeschreibung ähneln. Weil der Mörder immer wieder in der Nähe von Stadtparks zuschlägt, wird das Kommando Parks und Gärten ins Leben gerufen. 400 Polizisten patrouillieren fortan im Umkreis der städtischen Parks. Zivilfahnder observieren die Grünanlagen. Ältere Damen werden angeheuert, Köder für den Oma-Mörder. 70.000 Plakate werden in Amtsstuben und öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehängt. 500.000 Exemplare einer Infobroschüre verteilt. Bald ziert das Phantombild jeden Streifenwagen der Metropole. Patricia Payan und Martin Baron wollen den exakten Tötungsprozess rekonstruieren. Sie wissen, dass der Täter das Strangulationswerkzeug immer erst am Tatort aufliest. Je nach Material windet er das Objekt ein- oder zweimal um den Hals seiner Opfer. Nur mit welchem Knoten zieht er die Schlinge fest? Da hat jeder seine eigene Theorie. »Schau dir das Foto an«, sagt Baron. »Ich hab den Knoten doch mit eigenen Augen gesehen«, sagt Payan. Sie reden sich die Köpfe heiß, probieren verschiedene Würgemethoden aneinander aus. Keiner will von seiner These abrücken. Schließlich fahren sie zum Marinemuseum. Sie studieren Schifferknoten, bitten den Museumsleiter um Rat. Ergebnis? Keiner der beiden hatte recht. Der Täter verwendet einfache Knoten oder Doppelknoten. Wenn Patricia Payan abends vom Bunker zurück in ihre Wohnung fährt, sucht ihr Blick die Gesichter am Straßenrand ab. An den Wochenenden streift sie durch ihr Wohnviertel immer auf der Suche nach dem Täter. Ende 2005 werden dem Oma-Mörder bereits 40 Morde zugeschrieben. Alle paar Wochen sucht der Täter eine alte Frau heim, schlägt sie blutig und erdrosselt sie. Mittlerweile existieren 154 verschiedene Phantombilder. Patricia Payan legt sich ein Computerprogramm zu, das alle gemeinsamen Merkmale zu einem Bild vereint. Vom Bildschirm starrt die Person sie an. Schmale Lippen, hohe Wangen, Krähenfüße um die Augen, energisches Kinn, breiter Kiefer. Eine Frau mit männlichen Zügen oder, und davon sind mittlerweile alle überzeugt, ein Mann mit weiblichen Zügen. Jeder im Bunker hat das Bild vor Augen. Irgendwo da draußen muss der Mensch sein, dem dieses Gesicht gehört. Payan will jetzt eine Büste anfertigen lassen. So könnten gerade ältere Menschen den Gesuchten leichter wiedererkennen. Aber der Chef der Kriminaltechnik wiegelt ab. Büsten, sagt er, würde man nur nach den Schädeln bereits Verstorbener modellieren. Ja, dann mache ich das eben selbst, denkt Payan. So schwer kann es ja nicht sein. Im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt, wo sich zahllose Geschäfte aneinander reihen, ersteht sie einen Styroporkopf. Außerdem Knetmasse in verschiedenen Farbtönen, künstliche Wimpern und etliche Perücken. In einem Puppengeschäft kauft sie ein paar Glasaugen. Zu Hause macht sie sich an die Arbeit. Am Computer hat Payan errechnet, wie dick die Gesichtsmuskeln des Täters sind. Sie experimentiert, bis sie den richtigen Hautton trifft, dann klebt sie Klumpen um Klumpen auf den Styroporkern. Die ganze Nacht sitzt sie an der Skulptur. Nach 24 Stunden ist die Büste fertig. Payan lädt mehrere Zeugen in den Bunker. Sie sollen sich im gleichen Abstand und Winkel zu der Büste aufstellen, wie sie seinerzeit zum Täter standen. Sie ergänzt hier ein Stück, nimmt dort etwas ab, kleidet die Büste schließlich in einen roten Pullover, wie ihn der Täter zuletzt häufig getragen hat. Eine Pressekonferenz wird angesetzt. Doch die Hauptstadtreporter reagieren mit Hohn. Statt mit Plastilin zu spielen, schreiben die Journalisten, sollten die Beamten lieber den Mörder suchen. Bei der Unidad 17 nimmt man die Fingerabdrücke des Mörders noch einmal genau unter die Lupe. Bereits zuvor war aufgefallen, dass die Finger der linken Hand nie einen kompletten Abdruck hinterließen, vermutlich eine Verletzung. Allerdings hatte man bislang nur die Abdrücke der Mordfälle analysiert. Nun nimmt sich der Daktyloskop auch die Fingerabdrücke vor, die der Täter bei seinen Raubüberfällen hinterlassen hat. Eine Heidenarbeit. Eine digitale Datenbank existiert nicht. Jeder Abdruck muss einzeln abgeglichen werden mit den Registern von Finanzamt, Militär, Bundeswahlinstitut, Bildungsministerium und Sozialbehörde. Fehlanzeige. Razzia auf dem Straßenstrich. Rund 50 Transvestiten, die der Täterbeschreibung entsprechen, werden in Gewahrsam genommen. Sie müssen ihre Fingerabdrücke geben. Fehlanzeige. Und dann ein Treffer. Als der Täter seine ersten Raubüberfälle beging, wurde immer wieder ein Komplize am Tatort gesichtet. Der Fahrer des blauen Plymouth Valiant. Und dessen Foto haben Zeugen nun in der Verbrecherkartei identifiziert. Vorstrafe wegen Raubes. Letzter bekannter Wohnort des Mannes ist ein abgelegenes Dorf in der Sierra des südlichen Bundesstaates Oaxaca. Patricia Payan macht sich mit drei Beamten der Unidad 17 auf die Reise. Mit einem Streifenwagen fahren sie 700 Kilometer bis an die Pazifikküste. In einem Küstenort steigen sie in zwei Pickups der örtlichen Polizei. Die Kollegen aus Oaxaca steuern die Fahrzeuge über staubige Feldwege und durch tiefe Bachläufe. Gefährliche Gegend, meinen die Kollegen. Guerilleros, Drogenhändler. Erst kürzlich seien Mitarbeiter der Elektrizitätswerke beschossen worden. Prinzipiell ließen die Dorfbewohner niemanden in ihre Siedlung. Und dass Payan persönlich mit den Eingesessenen sprechen will? Ha, ganz schlechte Idee. Frauen hätten dort nichts zu sagen und müssten auf den Boden blicken. Ohnehin spreche man dort nur einen indigenen Dialekt. Vor Ort übernehmen die Kollegen das Gespräch. Der Ältestenrat wird einberufen. Ja, sagen die alten Mann, kenne den Gesuchten. Vor langer Zeit habe er hier im Dorf gelebt, sei dann nach Mexiko-Stadt verschwunden. Das Letzte, was man hörte, sei, dass der Mann sich in die USA abgesetzt habe. Unverrichteter Dinge reisen die Ermittler in die Hauptstadt zurück. Wieder geht ein Jahr zu Ende. Seit 2 Monaten hat der Oma-Mörder nicht mehr zugeschlagen. Vielleicht, unkt Generalstaatsanwalt Batis, habe der Täter ja Selbstmord begangen? Mittlerweile steht sein Posten auf dem Spiel. Im Stadtparlament wird Batis Ablösung gefordert, sollte er den Täter nicht binnen 30 Tagen zur Strecke bringen. Auch das Jahr 2006 beginnt ruhig. Dann wird Ende Januar eine 83-Jährige tot aufgefunden. Jemand hat auf Gesicht und Körper der alten Frau eingedroschen, bevor er sie erdrosselte. 2 Tage später erhält eine 60-Jährige Besuch von ihrem Mörder. Diesmal nimmt er ein Stromkabel. Eigentlich spricht Juana Barasta Samperio mit niemandem. Sie redet einfach nicht gern. Zu den Nachbarn sagt sie nur guten Tag. Und wenn sie die Kinder in der Schule abgibt, hält sie sich von den anderen Eltern fern. Dann quetscht sie ihre 1,78 Meter in einen der rappelvollen Mikrobusse und tuckert Richtung Innenstadt. Sie klappert die Häuser der Reichen ab, bietet ihre Dienste an, wäscht und bügelt, bügelt und wäscht Dutzend um Dutzend anderer Leute Kleider. Dann fährt sie zurück in den Osten der Stadt, dieses Meer aus Zement, wo sich unverputzte Baracken zu einem endlosen Schachbrettmuster verweben, wo ein Haus dem anderen gleicht, eine Straße der nächsten, ein Labyrinth aus Armut, Abgasen und Gewalt, Betonwüste, Endstation. In der Calle de Abetos steht das Sportstudio, das einmal ihr zweites Zuhause war, damals, als sie noch im Ring stand. Gegenüber haust sie im Erdgeschoss eines schmucklosen Mehrfamilienhauses, Quader aus rotem Ziegel, nebeneinander gestapelt wie Tetris-Blöcke, sozialer Wohnungsbau. Drinnen türmt sich die Schmutzwäsche, Unordnung überall. Aber den Altar hegt sie. 7 Skelettfiguren der Santa Muerte stehen dort, der tief verehrten Sensenfrau, 7 Gläser mit Wasser, 7 Gläser Schnaps, 7 Äpfel und 7 Grablichter, Falschgeld, Quarzsteine und Zigaretten. Die Wände sind in leuchtendem Rot gestrichen, ihrer Lieblingsfarbe. 10 Quadratmeter, ein Zimmer voller Tod. In einer Nische lehnen Säcke voll getragener Strumpfhosen. Ihre Kinder sind die einzigen, mit denen Juana Barraza redet. Tochter und Sohn, 11 und 13 Jahre alt, die Große ist schon aus dem Haus. Und den Ältesten haben sie mit einem Baseballschläger totgeschlagen, 1998, das war der traurigste Tag ihres Lebens. Den Kindern soll es an nichts fehlen. Sie sollen nicht das durchmachen, was sie erlitten hat. Lesen kann sie nicht. Aber nur weil sie nie eine Schule besucht hat, heißt das noch lange nicht, dass sie dumm ist. Irgendwie hat sie sich immer durchgeschlagen. Sie hat keine Freunde. Man kann niemandem vertrauen. Sie geht nicht auf Feste, feiert kein Weihnachten und kein Neujahr, auch nicht ihren Geburtstag. Was gäbe es da schon zu feiern? Juana Barraza erinnert sich noch ganz genau an das Haus in Santa Monica, einem 1000-Seelen-Ort im Norden von Mexiko-Stadt. Keine Möbel, jeden Tag nur Tortillas mit Gemüse und nachts schliefen sie auf Bastmatten mit einem leeren Zementsack zugedeckt. Auch davon wird sie später der Polizei und den Psychiatern erzählen. Ihr Vater hatte sich gleich nach ihrer Geburt aus dem Staub gemacht. Die Mutter trank danach jeden Tag bis zum Umfallen. Als Juana sich an einem Brunnendeckel die Hand einquetscht, ist kein Geld für den Arzt da. Seither fehlen ihr links ein paar Fingerkuppen. Immerhin, der neue Mann im Haus kümmert sich um Juana, die so hager ist, dass er sie nur Knochen nennt. Aber wenn der Stiefvater eine Puppe mitbringt, wirft sie die Mutter ins Feuer. Der Alkohol macht sie rasend, dann peitscht sie Juana mit Baumzweigen, prügelt auf sie ein, bis das Kind voller Blut ist, bricht ihr die Nase, sticht ihr einmal mit einem Messer in den Bauch. Zur Bestrafung muss sie oft stundenlang stillstehen mit Ziegelsteinen in den Händen. Und nie darf Juana zum Spielen aus dem Haus. Deswegen freut sich das Mädchen, als der Mann sie in sein Haus einlädt. Komm, sagt der Mann, du kannst mit meiner kleinen Schwester Fußball schauen. Und dann dreht er sich zur Mutter um und fragt, wirklich? Du schenkst sie mir? Ja, lallt die Mutter, kauf mir einfach 3 Bier, ich will sie nicht mehr. Juana ist 13. Der Mann fast 40. Und gleich in der ersten Nacht bindet er sie mit einem Seil ans Bett und vergewaltigt sie. Monat um Monat verbringt sie in diesem Zimmer. Die Beine ans Bett gefesselt, stets verfügbar. Bis zu dem Tag, als ihr Onkel sie aus dem Zimmer befreit, sie und ihren neugeborenen Sohn. Die Totenwache der Mutter, Leberzirrhose. Juana mustert nur kurz den Sarg, dreht sich um und geht. Wozu will sie die Alte sehen? Sie ist jetzt 18 und empfindet nichts als Hass für ihre einstige Peinigerin. Auch das wird sie später denen erzählen, die versuchen, sie und ihre Taten zu begreifen. Sie packt ihre Sachen und zieht in die Hauptstadt, verkauft Schürzen auf dem Straßenmarkt, arbeitet in einer Schokoladenfabrik, verdingt sich als Wäscherin und Putzfrau. Sie heiratet und bekommt eine Tochter, aber der Mann schlägt sie, die Ehe geht auseinander. Juana Barraza ist jetzt 30 und verkauft Popcorn in einer Arena für Lucha Libre, die mexikanische Spielart des Wrestlings. Sie sieht Männer in grellen Kostümen wilde Schaukämpfe aufführen. Ein einziges Spektakel. Sie will auch dort oben im Scheinwerferlicht stehen, angefeuert von der rasenden Menge. Sie stemmt Gewichte, bis sich die Haut über ihren Muskeln spannt, der Rücken breit und kräftig ist. Im Fernsehen schaut sie sich die Griffe und Würfe ab. Bald merkt sie, dass sie wie gemacht ist für die Lucha Libre. Einen Kopf größer als der Landesdurchschnitt, ein Bär von einer Frau. Wochentags ist sie die Putzfrau. Aber an den Wochenenden jubelt das Publikum in den kleinen Hallen jetzt der Dama de Silencio zu, der Dame des Schweigens. Im Ring trägt sie ein rosafarbenes Kostüm mit silbernen Streifen und eine Schmetterlingsmaske, die ihr halbes Gesicht verbirgt. Sie gewinnt manche Kämpfe, verliert andere, vor allem aber lässt sie mit den Tritten und Schlägen ihre Wut auf die Mutter heraus. Zum ersten Mal ist sie nicht nur Opfer. Juana Barraza teilt jetzt auch aus. Die Prügelorgel, das Kostüm, irgendetwas macht das mit ihr. Manchmal verkleidet sie sich jetzt auch außerhalb des Rings, als Gesundheitshelferin. Sie erschleicht sich das Vertrauen älterer Frauen, lässt Geld und Schmuck mitgehen. Mit einem neuen Partner bekommt sie mit Mitte 30 noch einmal zwei Kinder. Dann stirbt ihr Ältester, der Junge, den sie in dem Zimmer in Santa Monica zur Welt gebracht hat, zu Tode geprügelt von einer Straßenbande. Wenn sie die älteren Damen überfällt, schlägt auch sie jetzt zu. Und sie hat einen Helfer, der sie in seinem blauen Plymouth Valiant zu den Tatorten fährt. Seit ihr auf der Straße ein schweres Rohr auf den Kopf gefallen ist, plagen Juana Barraza starke Kopfschmerzen. Sie nimmt Schmerztabletten, aber die helfen nicht immer. Dann bindet sie ihren Kopf ganz fest mit Gaze ein. Der Fahrer des blauen Plymouth Valiant verlässt das Land. Ihre Beziehung geht auch in die Brüche. Und die Karriere als Wrestlerin muss sie aufgeben. Rückenverletzung nach 13 Jahren im Ring. Wohin jetzt? Mit dem ganzen Frust. In Juana Barraza staut sich immer höher die rote Wut auf. Irgendwas ist nun anders. Mittlerweile holt sie sich nicht nur das, was ihr zusteht. Sie gibt ihnen auch das, was sie verdienen. Sie findet sie in den Parks mit den Palmen und Sitzbänken oder vor den Eingängen der Supermärkte. Sieht, wie sie ihre welken Körper über die Gehwege schleppen, hat sie jetzt im Visier. Schweiß tritt aus ihren Poren. Jedes Mal läuft ihr über Hals und Brust, bis ihr die Kleidung nass am Körper klebt vor lauter Angst, Erregung oder Wut. Warum genau, das wird sie später selbst nicht sagen können. Man muss nur freundlich sein zu den Alten. Wenn sie den weißen Kittel der Gesundheitshelfer trägt, geht es wie von allein. Alle wollen sie die Sivale-Karte. Ein Schwätzchen auf dem Weg, die Bitte um ein Glas Wasser und schon ist sie im Haus. Wie schön die es haben. Teure Möbel, Bilder an den Wänden. Wenn sie nett sind, gibt sie ihnen nur eine drüber. Aber es gibt Alte, die halten sich für sonst wen. Und das bringt sie zur Weißglut. Da sieht sie wieder die Mutter vor sich, die sie mit ihren Schlägen erniedrigt hat, die sie mit Zweigen auspeitschte, bis sie weinte, die sie verschenkt hat für 3 lumpige Flaschen Bier. Aber Juana ist jetzt nicht mehr klein. Sie kann jetzt zurückschlagen. Und wie? Irgendetwas liegt immer herum. Ein Halstuch, ein Stromkabel, 1, 2 schnelle Windungen, ein Knoten, dann zieht sie die Schlinge fest, 3, 4 Minuten lang und Stille. Sie mag das nicht sehen. Wirft ihnen irgendwas übers Gesicht, reißt die Schubladen auf, wühlt in den Schränken, nimmt das Geld, den Schmuck und die Strumpfhosen. Draußen auf der Straße spürt sie, wie die Lebenskraft durch ihren Körper fließt. Unendliche Erleichterung. Aber dann, zurück in der dunklen Wohnung, kommt die Leere über sie wie tiefschwarze Nacht. Sie schließt sich in ihrer Kammer ein, legt sich aufs Bett, weint und weint. Nachts schreckt sie im Schlaf hoch, schweißgebadet. Der Kopf, sagt sie den Kindern, er tut wieder weh. Tagelang geht sie nicht vor die Tür. Sie will nicht mehr leben. 2-mal hat sie es schon versucht. In den Nachrichten reden sie ständig von El Mata Viejitas. Ein Mann, sagen sie. Sie will, dass es aufhört. 3-mal hat sie schon vor dem Bunker gestanden, wollte sich stellen, sah die Ermittler ein- und ausgehen, aber keiner hat sie erkannt. Sie, die meistgesuchte Verbrecherin des Landes. Dann dachte sie an die Kinder und kehrte um. Januar 2006. Hunderte Polizisten fahnden inzwischen nach dem Oma-Mörder. Da flimmert Juana Barrasas Gesicht über Bildschirme im ganzen Land. Ein Fernsehsender überträgt aus der größten Lucha Libre Arena von Mexiko-Stadt, als ein Reporter eine adrett gekleidete Zuschauerin in der ersten Reihe bemerkt. In einem leuchtend roten Cocktailkleid sitzt sie dort, lächelt in die Kamera. »Ich bin Frau Juana Barraza Samperio«, sagt die Frau, »und dass sie selbst Wrestlerin sei.« »Welchem Lager der Lucha Libre sie angehöre?«, fragt der Reporter. »Den sauber kämpfenden Technikern oder den heimtückischen Rohlingen?« Barraza zögert keinen Moment. »Rohling? Von ganzem Herzen!« »Wo ist denn bei ihr roher zugehe, will der Reporter wissen, im Ring oder zu Hause?« Da muss Barraza lachen. »Na, ja, hier wie dort.« Vielleicht spornt der Auftritt sie an. Millionen haben sie gesehen. Keiner hat sie erkannt. Nach 3 Monaten Pause werden innerhalb weniger Tage 2 neue Leichen älterer Damen gefunden. Und dann, nur 1 Woche nach der Ausstrahlung, erdrosselt Juana Barraza die 82-jährige Ana María de los Reyes Alfaro. Es ist der Nachmittag des 25. Januar 2006, Mittwoch. So fest hat sie ein Stethoskop um den Hals der alten Frau gezogen, dass Blut aus deren Ohren rinnt. Barraza durchsucht die Wohnung nach Wertsachen, als ein junger Mann das Grundstück betritt. Er hat ein Zimmer hier im Haus gemietet, kommt gerade von der Arbeit, wundert sich, dass die Tür der Vermieterin offen steht. Drinnen sieht er den leblosen Körper neben einer kleinen Blutlache und dann eine Frau, die hastig aus der Wohnung flieht. Er rennt auf die Straße, ruft um Hilfe. Immer hinter der Frau mit dem roten Pullover her. 2 Polizisten patrouillieren gerade im nahegelegenen Stadtpark, Kommando Parks und Gärten, als sie die Hilfsschreie hören. Nach kurzer Verfolgung nehmen sie die Flüchtende fest. Binnen Minuten ist ein Fernsehteam vor Ort. Aufnahmen zeigen Juana Barraza inmitten einer Menschentraube. Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht von der Ergreifung des Oma-Mörders herumgesprochen. Barraza überragt die Polizisten an ihrer Seite. Ihr Haar zurückgeföhnt, die Augen mit goldenem Lidschatten unterlegt. Sie wirkt gefasst. Ein Reporter sagt, sie sehe den Phantombildern des Oma-Mörders ähnlich. Barraza entgegnet, ja, aber da handelt es sich doch um einen Mann. Überhaupt. Würden nicht auch manche Polizisten erpressen und morden? Warum verfolgt man nicht lieber die? Weshalb sie die alte Frau getötet hat, will Barraza den Reporter nicht verraten. Das erfahren Sie, wenn ich meine Aussage mache. Patricia Payan macht gerade ihre Wäsche, als das Telefon klingelt. Es ist ihr erster Urlaubstag nach mehr als 2 Jahren unermüdlicher Ermittlungen. Wir haben sie gefasst, sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung. Wen? Fragt Payan. Den Oma-Mörder. Ist nicht wahr. Doch. Und es ist eine Frau. Wir haben sie hier. Komm ins Büro. Im Bunker sind alle völlig aus dem Häuschen. Gerade hat man Juana Barraza der Presse vorgeführt und Generalstaatsanwalt Batis hat es sich nicht nehmen lassen, neben der Festgenommenen auch Payans Büste zu platzieren, über die die Presse so sehr gespottet hatte. Die Journalisten waren verblüfft, wie sehr sie Barraza ähnelte. Patricia Payan und Martin Baron werden die erste Befragung durchführen. Sie gehen noch einmal alle Fragen durch. Dem Kriminologen ist seine Anspannung anzumerken. Es ist bereits später Abend, als sich alle Beteiligten in einem fensterlosen Raum des Bunkers einfinden. Der Staatsanwalt, der Leiter der Mordkommission und die gesamte Unidad 17. Barrasas Pflichtverteidiger und ein Vertreter der Menschenrechtskommission, außerdem ein Arzt und ein Psychiater. Eine Kamera wird die ganze Befragung aufzeichnen. 1000-mal hat sich Patricia Payan diesen Moment ausgemalt. In ihrem Kopf alle möglichen Szenarien durchgespielt, würde sie Schauder empfinden, wenn sie dem Mörder gegenübersteht? Nervosität? Sogar Angst? Als man Juana Barraza in den Vernehmungsraum führt, bleiben die erwarteten Emotionen aus. Es fühlt sich nicht anders an als bei jedem anderen Festgenommenen, genau wie die Büste, denkt Payan nur. Dann beginnen sie mit der Vernehmung. Guanabarasa scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. Sie gefällt sich in der Rolle der berühmten Serienmörderin, wirkt fast stolz, als sie ihre Taten detailliert schildert. Sie erzählt von ihrer Kindheit, beschreibt den Missbrauch durch ihre Mutter und welchen Hass die Misshandlungen in ihr geschürt haben. Manchmal scheint sie die Morde regelrecht wiederzuerleben, dann tritt Schweiß auf ihre Stirn. Die alte Wut steigt in ihr auf und das Ermittlerteam unterbricht die Befragung. Sicher ist sicher. Stunden vergehen. Menschen kommen und gehen, manch einer ist eingeschlafen. Payan und Baron sind hellwach. Als es draußen dämmert, hat Guanabarasa 5 Morde detailliert gestanden. Nur warum sie die Strumpfhosen gestohlen hat, das will sie nicht verraten. Zuletzt soll Barassa vorführen, wie sie ihre Opfer erdrosselte. Man reicht ihr eine weiße Stoffstrumpfhose, dann baut sie sich hinter einem Beamten auf, wickelt ihm mit geläufigen Bewegungen den Stoff um den Hals und drückt ihm ihren Ellenbogen ins Kreuz. Dabei lächelt sie die ganze Zeit. Patricia Payans Holztisch ist inzwischen mit einer Flut von Dokumenten und Fotografien übersät, die Chronik einer Ermittlung. Sie muss jetzt unbedingt etwas zeigen. Sie verschwindet im Wohnzimmer und kommt mit einem Stück Karton zurück, so groß wie eine Postkarte. Über die Pappe spannt sich dünner weißer Stoff, der in einen Knoten übergeht. Es ist die Strumpfhose, mit der Guanabarasa ihre Tötungsmethode vorführte. Sie hat sie mir sogar signiert, sagt Payan. 2 krakelige Buchstaben sind auf den Stoff gemalt, D und S, Dama del Silencio. Barassas Bühnenname. Man nimmt an, dass Guanabarasa Samperio über 40 Seniorinnen getötet hat. 16 Morde und 12 Raubüberfälle konnten ihr zweifelsfrei nachgewiesen werden. Das Gericht verurteilte sie zu 759 Jahren Gefängnis. Es ist die längste Haftstrafe, die in Mexiko je verhängt wurde. Die Psychologieprofessorin Faggy Ostrowski führte an Barassa zahlreiche Persönlichkeitstests durch und sprach mit ihr über das Motiv ihrer Taten. Die Ergebnisse veröffentlichte Ostrowski in ihrem Buch Mentes Assassinas, auf das sich dieser Text in Teilen stützt. Die Polizisten, die Barassa überwältigten, erhielten 100.000 Pesos Belohnung, rund 5.000 Euro. Patricia Payan, die Barassa mehr als 2 Jahre auf der Spur war, erhielt eine Urkunde für ihre Teilnahme am Kommando Parks und Gärten und eine Kunstharzfigur des Nationalen Instituts für Senioren. Aber, sagt Payan, sie habe Befriedigung erfahren. Die ganzen Überstunden, die langen Nächte, all das habe sich gelohnt. Sie hatte recht behalten mit ihrer These von einem Serienmörder. Und die neuen Ermittlungsmethoden funktionierten wirklich, die Viktimologie, das Geoprofiling. Schließlich sei Barassa dank des Kommandos Parks und Gärten gefasst worden. Alles, was Martin Baron und ich vorhergesagt haben, hat sich bestätigt, sagt Patricia Payan. Das Einzige, bei dem wir falsch lagen, war das Geschlecht.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.